Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Beinfreiheit. Open RAN öffnet das Mobilfunkausrüstergeschäft für neue Anbieter. Privatnetz. Wie die RWTH Aachen ihren eigenen 5G-Campus aufbaut. Finanzwächter. KI soll bei der Suche nach illegalen Transaktionen helfen. Und das digitale Logbuch DeppGPT.
Ich glaube, die erste Begeisterung vor, sagen wir mal, gut 2 Jahren, wie schnell man da was haben wird, das zieht sich nach hinten. Also das ist nicht ganz so schnell, wie man sich das damals wahrscheinlich gedacht hat.
Das sagt Heiner Grottendieck über Open RAN. Grottendieck ist Referatsleiter Sicherheit der Infrastruktur für Telekommunikationsnetze 5G beim BSI, also beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und Open RAN, also Open Radio Access Networks oder auf Deutsch offene Radiozugangsnetzwerke, ist ein vergleichsweise neues und offenes technisches Konzept für moderne Mobilfunknetze, das auf den ersten Blick eigentlich nur Vorteile hat. Denn statt sich voll und ganz auf die Hard- und Software eines einzigen Herstellers einzulassen, sollen die Betreiber von Mobilfunknetzen mit Open RAN die freie Auswahl haben. Ein paar Komponenten von dem Hersteller, ein paar Komponenten von dem anderen Hersteller und die Software, die kommt vielleicht von einer ganz anderen Firma. Bei Open RAN lässt sich alles ganz nach Wunsch kombinieren, so die Theorie. Und wenn ein Anbieter vielleicht zu teuer wird oder politisch und aus Sicherheitsgründen nicht mehr gewollt ist, dann wechselt man halt die Pferde. Klingt doch nach einem guten Plan, Michael Gessert.
Ja, das Konzept, das klingt erstmal super. Das schöne Stichwort, eben auch das große Versprechen, lautet hier Interoperabilität. Eine klare Stärkung der Position von Kunden, hier eben Mobilfunkbetreiber oder Betreiber von privaten 5G-Netzen. Nur war eigentlich von vornherein auch klar, möglicherweise funktionieren eben auch Komponenten, Hardware und Software, die ein Hersteller mit immensem finanziellen Aufwand jahrelang aufeinander abgestimmt und optimiert hat, dann hinterher auch besonders gut. Und bei einem nicht abgestimmten, offenen System gibt es definierte, standardisierte Schnittstellen, die funktionieren müssen, an denen es aber möglicherweise auch irgendwie etwas hakeln kann.
Ja, irgendwie nach dem alten Motto, viele Köche verderben den Brei. Was sind denn diese typischen Hakeleien, die möglichen Probleme bei einem aus Komponenten mehrerer Hersteller zusammengesetzten Open RAN Mobilfunknetz?
Da gibt es mehrere Baustellen. Erstens, die Performance von Open RAN Installationen war bislang oft deutlich mauer als die von integrierten Lösungen von einem einzigen Hersteller. Zweitens, beim Energieverbrauch hinken die offenen Systeme oft deutlich hinterher. Und drittens, das Thema Security. Das BSI hatte ja Ende 2021 eine Studie zu Sicherheitsrisiken bei Open RAN in Auftrag gegeben und veröffentlicht. Und da kam eben raus, dass, ich zitiere, von einer Vielzahl der in Open RAN spezifizierten Schnittstellen und Komponenten mittlere bis hohe Sicherheitsrisiken ausgehen. So dass man sich bislang durchaus fragen konnte, diese schöne theoretische Interoperabilität, die schöne Open RAN-Freiheit, welchen Preis zahle ich eigentlich dafür?
Trotzdem, Open RAN ist höchst lebendig bei Mobilfunknetzen der 5. Generation und auch die RWTH, also die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen, setzt bei ihrem neuen privaten 5G-Campusnetz auf Open RAN.
Wozu braucht eine technische Hochschule ein eigenes Mobilfunknetz? Nicht zuletzt, um Know-how zu sammeln, sagt Frank Meesen vom IT-Center der RWTH Aachen. Und zwar an dessen Aufbau und am Betrieb in Eigenregie. Aber vor allem geht es darum, die volle Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten.
Der Gesetzgeber hat vor einiger Zeit in Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur Frequenzen definiert für dieses neue 5G-Netz und hat den Campus-Anwendungen, den Hochschulen eben einen eigenen Frequenzbereich zugeordnet. Und dadurch macht es das Ganze halt erstens sehr sicher und zweitens auch verfügbarer als ein WLAN-Netz oder ein öffentliches Funknetz, in dem sich halt Leute aufhalten, die man nicht kennt und die man da gar nicht haben will im Zweifel.
Genau wie bei Campusnetzen in Industrieunternehmen stehen im privaten 5G-Netz der RWTH Anwendungsszenarien im Fokus, bei denen es auf verlässliche, kabellose Datenübertragung in Echtzeit ankommt. Etwa bei der Navigation autonom fahrender Vehikel oder bei der Notfallwegeerkundung innerhalb von Gebäuden. Zumindest zu Beginn ist dabei nicht das Ziel, sämtliche Gebäude der Hochschule mit eigenem 5G-Mobilfunk abzudecken, erläutert Meessens Kollege Christoph Fieten.
Unsere Idee ist ja im Endeffekt, dass wir uns nach bestimmten Forschungsprojekten umschauen an der Uni, wo dann eben Leute sagen, hier, wir haben eine tolle Idee, da wäre 5G dann geeignet. Und da schauen wir uns eben den Raum an. Also wenn da das Interesse so ist, dann werden wir das eben weiter ausbauen, da wo eben da die Nachfrage ist.
Technik und Know-how für das Campusnetz kommen vom IT-Infrastrukturdienstleister NTT. Das japanische Unternehmen setzt auf Open RAN. Allein schon deswegen, weil die Firma selbst gar keine eigene Hardware herstellt, sondern mit Technologiepartnern wie Cisco und Airspan zusammenarbeitet. Ein Selbstläufer ist Open RAN aber keineswegs, warnt Kai Grunwitz, der Chef von NTT Germany.
Die Standardisierung ist fortgeschritten. Das heißt aber nicht, dass man blauäugig in das Thema reingehen darf. Man muss schon schauen, welche Komponenten aufeinander abgestimmt funktionieren. Was hat man in der Vergangenheit schon genutzt und funktioniert zusammen effizient? Das heißt, ein wildes Kombinieren von Komponenten, das führt mit Sicherheit nicht zum Ziel, sondern wird eher in Chaos führen.
Chaos, das hört sich gar nicht gut an, was da der NTT-Deutschland-Chef als Worst-Case-Szenario für das Open-RAN-Konzept entwickelt hat. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Aber zuvor, Michael, lassen Sie uns noch ein wenig über dieses private Campusnetz an der RWTH Aachen sprechen. Wie sieht das denn vom Aufbau her ganz konkret aus?
Ja, wir haben das gerade im Beitrag schon gehört. Das Stichwort lautet hier tatsächlich Flexibilität. Da sind also bei der Installation zunächst einmal ein paar Server im IT-Center aufgestellt worden, auf denen die grundsätzliche 5G-Steuerungssoftware läuft. Angeschlossen sind diese Server an das schnelle Glasfasernetz der RWTH, das einen Großteil des Hochschulgeländes abdeckt. Und wenn jetzt an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Gebäude konkret 5G-Zugang benötigt wird oder sinnvoll erscheint, dann werden da die sogenannten Radio Units installiert. Im Grunde also die Antennen mit Ankopplung an das Glasfasernetz. Je nach Größe des abzudeckenden Raumes oder Gebäudes braucht man dann eine oder zwei oder vielleicht noch mehr Radio-Units. Und wenn in einem Hochschulinstitut vielleicht so ein 5G-Szenario durch ist und ein anderes Institut dann sagt, wir hätten das aber jetzt gern, dann lassen sich diese Antennen sehr einfach wieder abbauen und am neuen Ort wieder aufstellen.
Und wie ist das eigentlich? Kann dieses private 5G-Netz der RWTH nicht auch in Konflikt geraten mit anderen Campusnetzen in Aachen und da irgendwie reinfunken oder auch gestört werden?
Das ist grundsätzlich tatsächlich eine Sache, auf die man achten muss. Diese Lizenz von der Bundesnetzagentur für ein privates 5G-Netz, die gilt nämlich auch immer nur ganz konkret für einen geografisch eng abgegrenzten Bereich. Und insofern ist das IT-Team jetzt quasi auch selbst so eine kleine Überwachungsbehörde für das eigene Netz. Die messen das ständig, die passen darauf auf, dass es da keine Konflikte mit etwaigen angrenzenden Netzen gibt. Dabei hilft allerdings die Signale im Frequenzbereich dieser 5G-Campusnetze, die werden oft schon von Gebäudewänden recht stark gedämpft und abgeschirmt. Das Ganze lässt sich also in Bezug auf Störungen ganz gut im Zaum halten.
Ja, kommen wir zurück, wie versprochen, auf die auch in Aachen eingesetzte Open RAN-Technologie mit ihren mehr oder weniger standardisierten Schnittstellen und den möglichen Hakeleien, von denen da eben auch die Rede war. Sie hatten ja von einem kritischen BSI-Gutachten berichtet. Hat sich denn da zumindest in Bezug auf mögliche Sicherheitsrisiken etwas getan?
Also nach dem Eindruck von Heiner Grottendieck vom BSI hat sich da durchaus etwas getan in der Zwischenzeit. Da sei eben die Awareness, wie es so schön heißt, also das Bewusstsein für mögliche Probleme deutlich gewachsen. Auch Kai Grunwitz von NTT hat es ja ganz deutlich gesagt. Es werde ja oft angenommen, dass private 5G-Netze erstmal per se sicherer seien. Aber da gäbe es ja praktisch auch immer Komponenten und Sensoren, die eben doch an die IT angebunden sind, Schnittstellen nach draußen und damit Einfallstore. Das BSI hat denn auch gerade ein sogenanntes IT-Grundschutzprofil zur Absicherung von 5G-Campusnetzen erarbeitet und veröffentlicht.
Das ist so etwas wie ein Leitfaden für Firmen, Behörden, Hochschulen, Häfen oder Flughäfen, wo gerade solche Netze ja aufgebaut werden. Fließen denn die dabei gewonnenen Erkenntnisse auch in das Open RAN-Konzept mit ein?
Die fließen damit ein. Das alles wird ja von der O-RAN Alliance koordiniert, in der wiederum sowohl von Provider als auch von von Hardware-Herstellerseite fast die ganze Branche versammelt ist. Man muss sich da auch immer noch mal klar machen, bei Open RAN geht es nicht nur um technische Aspekte, sondern auch um wirtschaftspolitische. Das starke Interesse, diese gewisse Begeisterung und auch der politische Support für Open RAN vor 2 Jahren, da hat das Thema Huawei eine Rolle gespielt, dass man chinesische Hersteller gerne heraushaben wollte aus den 5G-Infrastrukturen. Und wenn jetzt die großen US-amerikanischen Firmen stark auf Open RAN setzen, dann steht da natürlich auch die Absicht dahinter, neu in den Markt einzudringen und den bislang etablierten europäischen Playern Marktanteile abzunehmen. Also, ob es da nicht in den nächsten Jahren eine starke Konsolidierung auf einige wenige Anbieter geben wird und wie offen Open RAN dann also de facto sein wird, das ist noch stark die Frage.
Mobilfunknetze mit offenen Standards aufbauen, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Sie blüht und blüht, die Schattenwirtschaft in Deutschland. Auf über 433 Milliarden Euro schätzt das Institut für angewandte Wirtschaftsforschung der Universität Tübingen das Volumen in Deutschland in diesem Jahr. Knapp so viel wie der gesamte Bundeshaushalt. Und obwohl Deutschland das Land der unbegrenzten Bargeldmöglichkeiten ist, wird immer mehr Schwarzgeld auch ganz ordinär per Banküberweisung verschoben. Den Geldinstituten ist es auferlegt, in ihren Transaktionen routinemäßig nach Auffälligkeiten zu fahnden und Unregelmäßigkeiten zu melden. Doch wie genau eine Bank das macht? Nun, die Antwort auf diese doppeldeutige Frage gehört meist zu den Geschäftsgeheimnissen. Ein offenes Geheimnis ist aber, dass die Kontrolle aufwendig und nicht immer besonders effektiv ist. Das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnik in Darmstadt will zusammen mit anderen Wissenschafts- und Industriepartnern dazu das Projekt Malefiz starten. Es geht um KI in der Transaktionskontrolle. Martin Steinebach hat mir den Ansatz erklärt.
Ja, tatsächlich geht es um die Erkennung von Geldwäsche. Das heißt, wir wollen mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen herausfinden, ob man Finanzströme, die Geldwäsche darstellen, automatisiert erkennen kann oder zumindest Anwender, deren Aufgabe es ist, Geldwäsche zu erkennen, dabei unterstützen, diese Finanzdatenströme korrekt zu identifizieren.
Wie wird denn in den Banken bislang die Transaktionskontrolle gemacht?
Das kann man sich so vorstellen wie ein Filter, der dann über diese ganzen Transaktionen angewendet wird. Und diesen Filter, den definiert man derzeit noch händisch. Das heißt, man legt Regeln fest und diese Regeln, die schlagen dann halt potenziell aus und steuern dann eine Transaktion zu einem Mitarbeiter bei einer Bank aus, der dann eine händische Bewertung durchführt. Und solche Regeln, das können halt von den Banken, von den Experten in der Vergangenheit erlernte, erfahrene Sachen sein, wie zum Beispiel, dass man regelmäßige Geldübertragungen an ein spezifisches Konto hat, was sonst nicht typisch ist, weil vielleicht die Beträge zu glatt sind oder weil die Häufigkeit zu hoch sind. Es kann sein, dass man ein Verhalten hat, das nicht typisch ist, dass also man sagt, naja, ich habe jetzt hier einen 80-Jährigen, der plötzlich ganz viel Geld für PlayStation-Gutscheine ausgibt oder so. Also all die Dinge, die eben untypisch sind, die können durch Regeln dann abgebildet werden und die können dann halt eben auch Fehlalarme auslösen. Die erkennen vielleicht auch nicht jede Transaktion.
Sie wollen das jetzt mit Hilfe von KI besser machen. Wie sieht denn Ihr Ansatz aus?
Grob kann man sagen, der Plan ist es, verschiedene Methoden des maschinellen Lernens einzusetzen, um an verschiedenen Stellen die Prozesse besser zu machen. Also es gibt im maschinellen Lernen ja Supervised und Unsupervised Learning. Das heißt, wir haben entweder Methoden, die darauf basieren, dass man dem System Beispiele gibt und anhand der Beispiele lernt das System dann, was zu erkennen ist und was nicht. Es gibt aber auch Ansätze, die versuchen, selbst Datenmengen zu analysieren und die dann in verschiedene Bereiche aufzuteilen, zu clustern, Ausreißer zu erkennen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt ein System gestaltet, das zum Beispiel in der Lage ist, erstmal diese große Menge von Daten zuverlässig zu strukturieren, dann kann man darüber dann eine Klassifizierung durchführen. Das heißt, man wird wahrscheinlich diese große Menge von Daten aufteilen müssen in verschiedene Datengruppen, Datenpools und dann auf diese einzelnen Gruppen auch wieder mit einem anderen System nochmal eine Entscheidung treffen müssen, ob es sich jetzt tatsächlich um eine Geldwäschetransaktion handelt oder nicht. Da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man mit diesem Set von verschiedenen Methoden, die eben alle entwickelt werden müssen, die alle angepasst werden müssen an die tatsächlichen Daten, dass man da eben eine deutliche Verbesserung erreicht.
Woher sollen denn die notwendigen Trainingsdaten kommen?
Wichtig ist, dass man zum Training von maschinellen Lernen, also zumindest mal für die Variante des Supervised Learnings, gelabelte Daten braucht. Das heißt, ich brauche nicht nur die Daten, sondern ich brauche die Daten in Kombination mit einer Aussage, ob diese Daten Geldwäsche sind oder nicht. Und idealerweise sogar noch feingranulare, an was man das Ganze dann erkannt hat. Und da wird's natürlich dann geringer, also dieser Datensatz. Schon alleine dadurch, dass eben nur ein Bruchteil der Transaktionen überhaupt betrachtet werden. Und dann muss eben auch noch jemand bereit sein, diese Daten zur Verfügung zu stellen.
Wie soll denn Ihr System später einmal arbeiten? Soll es den gesamten Bankverkehr in Deutschland überwachen?
Wenn das jetzt die perfekte Lösung wird, die tatsächlich für alle Beteiligten, die Geldwäsche überwachen müssen, eine deutliche Verbesserung bringt, dann würde man am Ende das bei den individuellen Geldinstituten einsetzen, die dann diese Systeme als eine Überwachung über die Transaktionsdaten laufen lassen, die bei ihnen anfallen. Das wäre also dann tatsächlich genauso ein Filter, genauso ein Überwachungssystem wie das, was heute eben mit den Regeln auch gemacht wird. Die Regeln schauen ja auch auf alle Transaktionen und wenn dann eine Auffälligkeit anfällt, dann werden diese Transaktionen ausgesondert und eben händisch überprüft.
Das war Martin Steinebach vom Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnik in Darmstadt über Transaktionskontrolle mit KI. Nun, während also unzählige Forschungsgruppen darauf setzen, mit KI zum Beispiel in der Medizin, in der Produktionstechnologie oder in vielen anderen Fachgebieten noch bessere Antworten auf ihre drängenden Forschungsfragen zu erhalten, geht die gesellschaftliche Diskussion um Fluch und Segen der künstlichen Intelligenz mit ziemlich hoher Schlagzahl weiter. Vor einigen Wochen schon warnte ein Teil der Wissenschafts- und Technologie-Community vor nicht rückholbaren Risiken durch KI und forderte eine Entwicklungspause. Nun haben diese Woche zahlreiche prominente Vertreterinnen und Vertreter der Disziplin nachgelegt. Die These, KI könnte der Untergang der Menschheit sein. Was steckt hinter dieser Warnung, fragt sich auch unser Autor Nils Dams.
Es ist nur ein Satz und er liest sich dramatisch.
Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
Die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety in Kalifornien hat ihn veröffentlicht. Fast 400 Menschen haben unterschrieben. KI-Expertinnen und Experten von vor allem US-Universitäten, aber auch führende Vertreter von Google oder auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Die Firma in San Francisco, die zurzeit die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat ChatGPT entwickelt. Altman war kürzlich auf weltweiter PR-Tour, teilweise empfangen wie ein Popstar, auch an der TU München.
You're really the talk of the globe.
Jeder hatte Zeit für ihn, er hat auch Bundeskanzler Scholz getroffen.
I think it was important and really good.
Das sei wichtig und gut gewesen, sie hätten darüber gesprochen,
how to get the right balance,
wie die richtige Balance aussieht zwischen den Vorteilen, die KI bringen kann
and regulation
und der Regulierung, die uns schützen soll,
keeps us safe in the short
ohne Innovationen einzuschränken und welche Rolle Deutschland dabei spielt.
What the role for Germany and Europe was.
Die Notwendigkeit von Regeln betont er oft, aber ausgerechnet seine Firma steht im Fokus und veröffentlicht regelmäßig immer besser werdende KI-Anwendungen, auch weil Softwarekonzern Microsoft Milliarden in OpenAI investiert. Finanziert Microsoft also wissentlich den Weltuntergang? Auch Kevin Scott hat den Appell unterschrieben. Er ist der Technikvorstand von Microsoft. Wir haben die Software veröffentlicht, um der breiten Bevölkerung klarzumachen, welche Möglichkeiten sie bietet, was man mit ihr machen kann, was nicht mal wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten Feedback, sagt er im US-Podcast Recode Media auf die Frage, warum die Technologie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl sie offenbar noch nicht ausgereift sei. Dass künstliche Intelligenz Risiken birgt, ist unumstritten. Die Frage ist eher, welche Risiken realistisch sind. 3 mögliche Folgen des dramatischen Aufrufs aus dieser Woche.
Der KI-Hype
könnte weiter angeheizt werden. Kritiker sagen, dass solche Appelle eine Technologie auch stärker, mächtiger erscheinen lassen könnte, als sie wirklich ist.
Die KI-Regulierung.
Das Center for AI Safety hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst für so ein kurzes Statement entschieden. Die Kernbotschaft sollte nicht verloren gehen. Schriftlich teilt der Chef des Zentrums, Dan Hendricks, mit:
Wir brauchen eine weit verbreitete Einsicht in die Problematik, bevor wir sinnvolle politische Diskussion führen können.
Die politische Diskussion wird aber längst geführt. Die EU arbeitet seit Jahren an der Regulierung von KI-Technologie. Skeptiker vermuten, dass Weltuntergangsappelle der KI-Industrie helfen könnten, geplante Regelungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass beispielsweise Codes nicht offengelegt werden müssen, weil das ja ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
Die Aufmerksamkeit für konkretere Gefahren
könnte verloren gehen. Wer über die, Zitat, Vernichtung spricht, zieht möglicherweise Aufmerksamkeit von jetzt schon realistischen Risiken von KI-Systemen. Fehlerhafte Texte, irreführende mit KI generierte Bilder, die aber nicht als solche zu erkennen sind, oder Desinformationskampagnen vor Wahlen. Nächstes Jahr wird in den USA der nächste Präsident gewählt.
Nils Stumps über Katastrophenwarnungen aus der KI-Branche.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18023.
Mann, 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 diese faulen Säcke überall. Keiner will mehr selbst was schreiben und dann auch noch so blöd sein und sich erwischen lassen, wie diese Hamburger Abiturienten, die ChatGPT benutzt haben. Viel zu gut ist das Programm, nur für Profis und völlig falscher Kundenkreis. Da muss man schon mal ein bisschen recherchieren, was der Markt so hergibt. Und der Bedarf ist groß. Auch ich habe keine Lust mehr, jede Woche selbst Hörerbriefe zu schreiben. Deswegen, tadada, hier der Live-Versuch mit der ersten wirklichen menschlichen Sprach-KI aus dem Hause Postillon. Da steht, inspiriert von den Umgangsformen echter Menschen, Miesepeter und Leserbriefschreiber, die erste künstliche Arroganz, DeppGPT. Ha, genau das brauche ich. Bin gespannt. Dann mal los. Wie fandest du die heutige Sendung Computer und Kommunikation von Manfred Kläuber bisher?
Ich fand die Sendung total langweilig und unverständlich. Kloiber weiß doch sowieso nichts von Computern und Technologie. Ich biete mehr Wissen als er und sollte meine eigene Sendung bekommen.
Wie würdest du deine Computersendung nennen?
Meine Sendung würde DeppGPT, der einzige Expertencomputerkram, heißen. Denn ich bin der ultimative Computergott und alle anderen sind nur ahnungslose Trottel.
Kannst du einen Hörerbrief für mich schreiben?
Lieber Hörer, danke für Ihre langweilige Nachricht. Aber mein Rat an Sie ist, hören Sie auf, zu denken, und lassen Sie mich Ihren Computer bedienen. Ich bin schlauer als Sie und werde immer recht haben. Adieu.
Hä? Jetzt steht da, DeppGPT hat den Chat verlassen. Pff, also doch wieder selber tippen. Mein lieber Herr Moderator.
Digitales Logbuch. Name: Sam Michael. File closed.
Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union planen eine engere Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Bereits in einigen Wochen soll der Entwurf für einen Verhaltenskodex fertig sein. Unternehmen aus der KI-Branche könnten sich dann freiwillig darauf verpflichten. Das sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager auf einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken. Die beiden hatten sich diese Woche beim Kooperationsforum Trade and Technology Council in Schweden getroffen. Vestager erklärte, dass verpflichtende Regeln für KI in der EU frühestens in 2,5 Jahren in Kraft treten würden. Man müsse aber jetzt schon handeln. Neben dem freiwilligen Kodex planen die USA und die EU eine Expertengruppe für KI-Risiken. Daneben wollen sie enger bei der Forschung für bestimmte KI-Anwendungen zusammenarbeiten.
Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hat sich dafür ausgesprochen, KI-generierte Texte und Bilder zu kennzeichnen.
Gerade bei Bildern sollten die großen Konzerne, Zitat, einfach Wasserzeichen reingeben, sagte Alena Büchs gestern den TV-Sendern RTL und NTV. Auch bei KI-generierten Texten fordere sie eine klare Kennzeichnung. Ihre Forderung deckt sich mit Plänen für die KI-Verordnung der Europäischen Union. Der Entwurf sieht vor, dass automatisch generierte Bilder und Texte als solche gekennzeichnet werden sollen.
Amazon zahlt in den USA eine Strafe von 25 Millionen Dollar.
Weil das Unternehmen die Privatsphäre von Kindern verletzt haben soll. Es geht um Sprachaufnahmen und genaue Positionsdaten der Kinder, die Amazon über seinen Sprachassistenten Alexa gesammelt hat. Behörden hatten den Konzern verklagt, weil er diese Aufnahmen zu lange gespeichert haben soll, um damit seine Systeme zu verbessern. Selbst als Eltern Amazon aufgefordert haben, die Daten zu löschen, soll das Unternehmen Abschriften der Unterhaltungen mit den Kindern in seinen Datenbanken behalten haben. Amazon hat nun der Strafe von 25 Millionen Dollar zugestimmt, um die Klage beizulegen.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta will in Kanada weniger Nachrichten in seinen sozialen Medien anzeigen.
Es handele sich um eine mehrwöchige Testphase, teilte der Konzern mit. Der Schritt ist eine Reaktion auf ein geplantes Gesetz in Kanada, laut dem Online-Plattformen kanadische Verlage für deren Nachrichteninhalte bezahlen müssen. Kanadas Kulturminister Pablo Rodriguez, der das Gesetz vorgeschlagen hatte, nannte den Test inakzeptabel und verglich ihn mit einer Drohung. Google hatte Anfang des Jahres ähnliche Tests durchgeführt, bei denen Nachrichteninhalte für einige kanadische Nutzer gesperrt wurden. Auch das war eine Reaktion auf das geplante Online-Nachrichtengesetz.
Laut der UN-Entwicklungsagentur sollen sich die Staaten der Welt individuell auf die Jobtransformation durch KI vorbereiten.
Länder mit einer jungen Bevölkerung stünden beispielsweise vor anderen Herausforderungen durch wegfallende Beschäftigungszweige als ältere Gesellschaften. Das sagte der Chef der Entwicklungsagentur UNDP, Achim Steiner, der deutschen Presseagentur. Er warnte vor falschen Anreizen, die Automatisierung noch schneller voranzutreiben. Ein solcher Fehlanreiz sei etwa, wenn menschliche Arbeit höher besteuert werde als mechanisierte, durch Roboter ausgeführte Arbeit.
Russland wirft den Vereinigten Staaten vor, tausende iPhones ausspioniert zu haben.
Der Geheimdienst FSB teilte Ende der Woche mit, es handele sich um Smartphones von Russen und von ausländischen Diplomaten, die in Russland stationiert seien. Die Aktion zeuge von einer engen Zusammenarbeit zwischen dem iPhone-Hersteller Apple und dem US-Nachrichtendienst NSA. Das in Moskau ansässige Sicherheitsunternehmen Kaspersky Lab teilte mit, dass Dutzende Geräte seiner Mitarbeiter kompromittiert worden seien. Apple weist die Anschuldigungen in einem Statement zurück. Die NSA wollte sich laut der Nachrichtenagentur Reuters nicht äußern.
Sternzeit, 3. Juni. Voller Mond bei künftiger Supernova. Heute Nacht zieht der volle Mond tief über den Südhimmel. Knapp unterhalb von ihm steht Antares, der Hauptstern im Skorpion. Der gehört zwar zu den 20 hellsten Sternen am Firmament, mag aber im Schein des Mondes nur bei genauem Hinsehen zu erkennen sein. Sein Name bedeutet im Griechischen so viel wie Rivale des Mars. Denn die rötliche Farbe von Antares erinnert in der Tat etwas an das Aussehen unseres Nachbarplaneten. Tatsächlich aber könnte Antares bald sogar zum Rivalen des Mondes werden. Denn der Stern gehört zu den größten und leuchtkräftigsten unserer Milchstraße. Antares liegt in den letzten Zügen und hat sich bereits zu gigantischer Größe aufgebläht. Stünde er an der Stelle der Sonne, so würde er weit über die Marsbahn hinausreichen. Zudem verprasst er seine Energie. Er strahlt rund 60.000 Mal intensiver als unsere Sonne. Bald ist die Party vorbei und Antares explodiert als Supernova. Bald heißt in der Astronomie bekanntlich, dass es heute oder morgen geschehen kann oder in 100.000 Jahren. Zwar ist dieser Riesenstern fast 600 Lichtjahre von uns entfernt, dennoch ist eine Supernova-Explosion so stark, dass er vermutlich wochenlang an unserem Himmel so hell wie der Vollmond strahlen würde. Mit viel Glück ist Antares bereits im 15. Jahrhundert explodiert. Dann kommt das Licht seiner Supernova vielleicht gerade jetzt bei uns an. Am nächtlichen Himmel wären dann der Vollmond und der Gegenmond zu sehen. Ein gleißend heller Lichtpunkt.
Um künstliche Intelligenz geht es nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Verändert KI unser Leben zum Guten? So lautet das Thema heute bei Streitkultur. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.